So, einen schönen guten Morgen zusammen. Alle, die mich sehen und auch nicht sehen, vielleicht nur hören, kennen oder nicht kennen. Ich weiß ja nicht, es gibt so einige, die sich nur telefonisch da eingeloggt haben. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Alles gut? Also, wegen meiner Größe hast du es tiefer gesetzt. Das ist gut. Nein, das ist richtig so. So ist das halt, wenn man nicht groß ist, ne? Dann muss man etwas tiefer. Kein Problem. So, also ich werde euch nichts Neues bringen, nur bestimmte Dinge, die mir im letzten Jahr so besonders wichtig geworden sind, die möchte ich ein bisschen unterstreichen. Und ich glaube, die sind sehr wichtig für unser Leben als Christ jetzt hier gerade in dieser Zeit. Man spricht ja jetzt gerade so sehr viel von Endzeit. Und ich war so, so ein bisschen sehr froh und dankbar, als vor 2 Wochen der Harald in der Begrüßung den Begriff gebracht hat und das Bild gezeigt hat, es ist vollbracht. Ich dachte, oh, das trifft ja genau das, wofür ich mich vorbereitet habe. Denn dieser Begriff oder diese Aussage, die kommt von Jesus selbst. Wir sind ja auch diesen Weg gelaufen in Ohlhagen, ne, da haben wahrscheinlich einige aus der Gemeinde gemacht, diesen Passionsweg. Wir haben an einem schönen Tag mit unseren Enkelkindern einen Bollerwagen genommen und sind dann über 3 Stunden da durchgelaufen, überall Halt gemacht und habe mir da so ein bisschen das Ganze vor Augen geholt. Und als wir dann da oben auf dem Berg waren, guckte ich so auf das Kreuz. Unten waren schön alle Aussprüche Jesu, die er am Kreuz noch gesprochen hat. Und links war ein zerrissener Vorhang. Und das hat mich beeindruckt. Und deshalb, als Harald das ausgesprochen hat, es ist vollbracht, dachte ich, ja genau das ist es. Es ist vollbracht. Aber was ist vollbracht? An was denken wir, wenn wir sagen, es ist vollbracht? Jesus sagt, es ist vollbracht. Und wir denken, ja, er ist am Kreuz gestorben für uns, für unsere Sünden. Und dann ist alles erledigt. Harald hat ja erklärt, was dieser Begriff bedeutet, wenn man Schulden hat und es ist abgeschlossen. Die letzte Rate ist bezahlt, beziehungsweise du hast da keine Schuld mehr. Merken wir uns, keine Schuld. Und darauf wollte ich ein bisschen aufbauen. Und ich habe mich immer wieder gefragt in den letzten Jahren so, wenn es vollbracht ist, warum gibt es so viele Christen, die sich in ihrem Leben quälen? Die sind dermaßen traurig, die sind niedergeschlagen. Die sind irgendwie, als würden sie immer eine Last mit sich schleppen. Und wenn das heißt, es ist vollbracht, dann ist es ja erledigt. Wir müssen nichts mehr mit uns schleppen. Und wir haben in den letzten Stunden, also Jugendstunden, haben wir den Galaterbrief durchgenommen. Und da ist mir einiges klar geworden. Ich hatte mich vorher schon länger damit befasst, aber da in diesem Galaterbrief, da wird dann ganz deutlich, ganz krass von Paulus erklärt, was das bedeutet. Und damit wir das ein bisschen vielleicht besser im Zusammenhang verstehen, muss ich ein bisschen weit ausholen und da möchte ich ein bisschen im Alten Testament anfangen, bis dass wir da nach vorne kommen und im Neuen Testament uns ein bisschen anschauen, was da vollbracht ist. Also im Alten Testament, es gibt so einige Bündnisse, die Gott mit irgendwelchen Menschen geschlossen hat. Und zwar hat Gott vorher mit Noah und mit anderen, hat er auch noch Bündnisse abgeschlossen, aber ich möchte nur auf 3 Bündnisse eingehen. Und zwar der Bund Gottes mit Abraham. Ich glaube, wir wissen alle, dass Gott Abraham ausgesucht hat und hat gesagt, geh aus deinem Land und ich werde dir zeigen, wo du hingehen sollst. Und Abraham hat gefolgt, ist gegangen und er sagt ihm dann, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und da ist die Frage, ob Abraham damals direkt geglaubt hat. Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht. Er hat zwar gefolgt, aber die Frage ist, ob er das direkt geglaubt hat. Denn er ist, als die Hungersnot war und die Not war, nach Ägypten gegangen. Und Gott hat ihm zwar gesagt, aus dir werde ich eine große Nation machen. Und als der König in Ägypten gesehen hat, dass Sarah eine schöne Frau ist, da hat er sich gesagt, komm Sarah, weißt du was, ich bin deine Schwester, dein Bruder, du bist meine Schwester, und damit sie mich nicht töten. Also wenn er geglaubt hätte, dann hätte er gesagt, mich kann keiner töten. Egal was kommt, mich kann keiner töten. Warum? Weil Gott gesagt hat, aus mir wird eine große Nation. Ja, aber dann verging viel Zeit, 99 Jahre sind dann vergangen. Als 99 Jahre alt war, da spricht Gott nochmal zu Abraham. In 1. Mose 17, da heißt es, und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, vollkommen. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge Nationen werden. Also vorher hat er nur von einer Nation gesprochen, jetzt spricht er von einer Menge Nationen. Und damit dieser Bund auch einen Bestand hat, gibt er ein Zeichen. Und er sagt, du wirst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Und er hat dann auch gesagt, was dann passieren muss. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles Männliche werde bei euch beschnitten. Da komme ich dann später nochmal drauf zurück mit der Beschneidung. Ja, das war der Bund mit Abraham, Gott mit Abraham. Was glaubt ihr, hat er dann sofort geglaubt? Also ich glaube, wir kennen alle die Geschichte, dass auch Abraham und auch Sarah gelacht haben und gesagt haben, wir in unserem Alter können noch Nachwuchs kriegen? Ja, okay, Gott, du hast uns schon so manches gezeigt, aber ich weiß es nicht. Und dann hat Gott ihn noch 10 Jahre im Glauben wachsen lassen. Er musste lernen, den Glauben wirklich als Glaube anzunehmen. Und er wird trotzdem im Neuen Testament als der Vater des Glaubens genannt. Er wurde gerechtfertigt aus Glauben. Und wann geschah das? Als Gott ihnen Nachwuchs gegeben hat, wir kennen dazwischen die Geschichte mit Ismael. Ja, Gott gibt uns sowieso keinen Nachwuchs, komm, du kannst es mit meinem Magd machen. Und dann ging alles drunter und drüber. Und ja, wir kennen die Geschichten, da möchte ich nicht drauf eingehen. Jedenfalls, er hatte den Sohn Ismael. Gibt auch viele Nationen mittlerweile auf der Erde, die alle Nachfolger des Ismaels sind. Von Isaak. Aber wir werden auch genannt, dass wir Söhne Abrahams sind im Neuen Testament. Wir, die Gläubigen. Und das finde ich ganz krass. Deshalb habe ich das auch angefangen, so ein bisschen mit dem Bund, Abrahams Bund. Dazwischen kommt dann der Bund mit Mose, als das Volk dann in Ägypten war und so viel zu leiden hatte, hat Gott gesagt, komm, ich will euch retten. Ich will euch ins verheißene Land bringen. Da lief auch alles drunter und drüber. Die haben nicht geglaubt. Er hat sie durchs Rote Meer gebracht. Da haben sie so einiges mitgemacht. Es war keine schöne Zeit. Aber dann da hat Gott gesagt, so, ich möchte einen Bund mit euch machen. Hat Mose auf dem Berg Sinai eingeladen und da hat er ihm das Gesetz gegeben. In 2. Mose 19, 5 heißt es, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das finde ich interessant. Alles, was Gott geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Also sie haben versprochen, alles, was Gott von ihnen verlangt und sagt, das wollen sie tun. Wie lange haben sie es ausgehalten, ohne die Gebote zu brechen? Ich weiß nicht, ob es einen Tag gedauert hat. Und dann fielen schon die Ersten. Und wir wissen, dass mit den Geboten, wie viele Gebote gab es? Es gab nicht nur die 10 Gebote. Gott hat ihnen mindestens 600, soweit ich weiß, das ist nicht meine Zählung, es gibt 603 Gebote plus die 10 Gebote, also 613 Gebote. Also stell dir mal vor, das ist jede Menge. Und die sollst du halten. Und wenn du eins dieser Gebote übertrittst, dann bist du ein Gesetzesverbrecher. Du hast dann nicht alles gehalten. Und dann verdienst du nur die Strafe Gottes. Und deshalb musste auch das Volk immer wieder opfern. Und wir wissen, dass diese Opfer nicht gereicht haben. Diese Opfer, die haben für den Moment etwas gebracht, aber Gott war nicht zufrieden damit. Ja, diese Grundprinzipien, die sind ja vom Inhalt sehr gut, aber man kann sie nicht halten. Und bei diesen gibt es kein Fangnetz. Bei diesen Geboten gibt es kein Fangnetz, dass man sagt, okay, auch wenn ich eins gebrochen habe, okay, gucken wir mal drüber hinweg. Nein, dann hast du das Gesetz gebrochen und du verdienst den Tod in dem Sinne. Es gab viele solche Gebote, wo dann der Tod als Folge war. Ne? Und dann möchte ich jetzt über diese, also wir haben das Gebot, also den Bund Abrahams, Gott mit Abraham, Gott mit Mose und dem Volk. Und der dritte Bund, das ist der ewige Bund. Und dieser Bund, der fängt schon vor Grundlegung der Welt an und tritt bei uns in Kraft, wann? Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Da kam die Fülle der Zeit und Gott hat gesagt, so Sohn, jetzt ist der Punkt angekommen, jetzt gehst du auf diese Erde und dann wird der neue Bund anfangen. Es musste einiges passieren. So, und dieser Bund, vorher waren die Bündnisse zwischen Gott und irgendeinem Menschen. Und plötzlich ist jetzt ein Bund da, der zwischen Gott und Gott ist. Gott der Vater, Gott Sohn. Und das ist eine Ebene, wo wir nur hinschauen können und wir als Christen im Glauben hinschauen können. Und das finde ich ganz stark. Und das möchte ich auch heute in meiner Aussage hier dick unterstreichen, Glaube. Und ich weiß, dass wir, ich weiß nicht, wie weit ihr, aber ich noch sehr viel zu lernen habe, wachsen muss im Glauben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass andere das auch noch brauchen. Und dass wir da den Fokus draufsetzen und sagen, was haben wir in Christus? In Lukas 22 heißt es ja, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Das sagt er am Abend zuvor, bevor er gekreuzigt wurde. Und am nächsten, als er dann gekreuzigt wird, bevor er starb und seine Seele Gott übergeben hat, sagt er, es ist vollbracht. Und dieses, es ist vollbracht, das ist sowas von genial, das sollte man sich wirklich tief so im Gedächtnis rein prägen. Und egal, wenn du irgendwann mal ja, einen schlechten Tag hast, wo du sagst, alles geht rund und drüber, nur ich bin benachteiligt und nur mir geht's schlecht, allen anderen geht's gut, dann lass dir diesen Spruch einfach vor Augen kommen. Es ist vollbracht, quäl dich nicht. Schau auf Jesus und glaube nur. Und es wird anders. Plötzlich wirst du merken, Gott wirkt. Warum? Weil der Heilige Geist in uns ist. Und wenn wir dem dann ein offenes Herz geben, dann wird sich unser Leben verändern. Ja, dass es der neue Bund zwischen Gott und seinem Sohn, Gott Vater, Gott Sohn ist, das sind einige Stellen. In Johannes Evangelium zum Beispiel, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen. Immer wieder sagt Jesus, das ist der Bund. Ich habe Gott das zugesagt und wir haben das beschlossen. Und wenn etwas beschlossen ist zwischen Gott Vater und Gott Sohn, dann ist das fest. Da können sich noch so viele drüber streiten und sagen, ja, aber das ist nicht ganz so. Doch, das steht hier in der Bibel so. Und wenn das so ist, dann müssen wir nur glauben, dass Gott und Gott Vater und Gott Sohn das so beschlossen haben. Und das ist interessant, das ist ein Bund, das ist kein Vertrag. Ein Vertrag ist ja so, wenn ich dann sage, okay, ich will ein Haus bauen und ich mache einen Vertrag mit irgendeiner Firma, einer Baufirma, dann sage ich, okay, ihr baut mir das Haus so und so und ich bezahle euch anschließend die 200.000 Euro. So, und dann kommt auf einmal der Zeitpunkt, so, sie dürfen einziehen in das Haus und dann plötzlich siehst du ja, die Steckdosen sind nicht an der richtigen Stelle und die Fliesen sind auch nicht so gelegt, wie ich die haben wollte. Oder die Tür ist statt rechts, ist sie links. Und dann fängt der Streit an. Ja, aber, ja, im Vertrag steht aber so. Und dann fängt der Streit an. Deshalb, da ist kein Vertrag zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Da ist ein Bund. Und dieser Bund, der ist so fest, da können wir nichts dran bewegen. Und das ist gut so. Warum? Weil wir in einer Stellung gebracht sind, die wir gar nicht, also ich habe den Eindruck, uns ist es nicht bewusst, in welcher Stellung wir gebracht sind. Die höchste Stellung. Ja, Jesus ist ja noch im alten Bund geboren. Und er ist ja gekommen, damit er erfüllt, dass er den neuen Bund erfüllt. Und er hat dann während seines Lebens, hatte er ja so manchmal bewusst die Gebote, die bei Mose waren, gebrochen. Wenn es dann hieß, ja, die Jünger, die laufen durch die Saaten und die essen da so, nehmen dann die Ehren und essen so, das ist doch im Gesetz geschrieben, dass das nicht gemacht werden darf und am Feiertag schon gar nicht. Also, wieso machen deine Jünger das? Oder wieso heilt er an dem Sabbat? Oder wieso halten deine Jünger nicht den Sabbat? Und immer wieder kamen dann solche Diskussionen zwischen den Pharisäern und Jesus Jünger. Und Jesus will darauf hinweisen, es gibt viele gute Sachen in den Gesetzen, aber jetzt kommt was ganz Neues. Und er deutet und zeigt immer auf sich und auf Gott, dem Vater. Und nur durch diesen Glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben, kommen wir in den neuen Bund. Denn es heißt, Johannes zum Beispiel, Johannes Evangelium, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir hören so oft diesen Vers und ich zitiere ihn auch gerne. Warum? Es kommen schon manchmal so Aussagen, ja, aber ich weiß ja nicht, ob er mich auch liebt oder ob ich überhaupt glauben kann. Hier steht ganz klar, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, Es gibt keine Ausnahme, jeder. Wenn jemand will, er muss sich nur dafür entscheiden, glaube ich an Jesus oder glaube ich nicht. Es wird keine Ausnahme gemacht. Jeder, und das müssen wir uns auch festhalten, wenn jemand sagt, ja, aber ich weiß nicht, ich bin so schlecht, ich werde nicht angenommen. Doch, wenn du an Jesus glaubst, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Jesus rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an dem, der mich gesandt hat. Da sehen wir wieder den Bund. Den Bund zwischen Gott Vater, Gott Sohn. Und das finde ich immer so schön. Die Verbindung ist immer da. Es gibt nicht nur Jesus und es gibt nicht nur Gott. Viele sagen, ja, ich glaube an Gott, wollen aber Jesus nicht annehmen. Dann bist du am Ziel vorbei. Es gibt nur die Verbindung in diesem Bund. Das ist ein Bund zwischen Gott Vater, Gott Sohn. Und wenn du an den Sohn glaubst, glaubst du auch an den Vater. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da frage ich mich manchmal, wo fließen aus mir so die lebendigen Wasserquellen? Es gibt Tage, da fließt gar nichts. Und die Frage ist nur, warum? Kann es sein? Wir sind ja durch den Glauben, sind wir in eine Stellung gebracht, dass wir haben zwar noch den alten Menschen in uns, weil wir natürliche Menschen sind, aber durch den Glauben, was ist passiert? Wir werden versiegelt. Wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben jetzt gerade Himmelfahrt gehabt. Jesus ist zum Vater gegangen und hat gesagt, es ist gut so, haben wir in der ersten Stunde gehört. Es ist gut so, dass ich zum Vater gehe. Aber er sagt dann noch, ich werde euch einen Beistand schicken, der immer bei euch ist. Merken wir uns immer. Es gibt nicht nur zeitweise. Immer bei uns. Die Frage ist nur, wie oft nehmen wir ihn in Anspruch? Also es hängt von uns ab. Denn es heißt in Epheser 1,13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, und gläubig geworden seid, versiegelt worden in dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Das ist der Beistand. Und jeder, der an ihn glaubt, hat diesen Beistand. Das heißt, was heißt das mit anderen Worten? Wir haben Vollausstattung. Ich meine, hier in Deutschland ist das ja bekannt. Will ich mir ein neues Auto kaufen und dann gucke ich immer, was hat er für eine Ausstattung. Und dann steht oft da Vollausstattung. Wow, hört sich immer sehr gut an. Und dann kaufe ich das Auto und fahre damit und dann denke ich, wieso komme ich jetzt hier den dreckigen Weg nicht hoch? Ne? Ich brauche ja ein Allrad, ja, aber läuft nicht. Obwohl ich das habe, weiß ich noch nicht, dass ich da noch ein Knöpfchen drücken muss und dann schalte ich mein Allrad an und vielleicht noch Differentialsperre. Und wenn ich gute Reifen habe, da komme ich egal welchen Berg hoch. Aber ich weiß es nicht. Und ich sage, nein, das Auto ist nicht gut genug. Es reicht mir nicht. Ich wollte ein anderes haben. Wir haben Vollausstattung als Christen. Als gläubige Christen, wiedergeborene Christen, haben wir Vollausstattung. Uns ist es nur nicht bewusst. Und wir müssen das lernen. Und zwar im Glauben. Abraham hat auch 10 Jahre gebraucht. Was wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet? Und ich dachte immer so, wie hart war das für Abraham, als er seinen Sohn opfern sollte? Das war eine Übung. Aber dann hat er es verstanden. Und ich habe mich immer gefragt, warum kann Gott so hart sein zu den Menschen, die ungläubig sind? Weil er sagt, wer glaubt, hat ewiges Leben und wer nicht glaubt, bleibt der Zorn Gottes auf ihn. in Ewigkeit. Und dann denkst du nur, wie kann Gott so grausam sein? Nein, der ist nicht grausam, der ist gerecht. Er hat einen Bund geschlossen, einen Bund mit seinem Sohn, und er hat seinen Sohn geopfert. Er hat ihn hingegeben, warum? Weil er ihn nicht geliebt hat. Er hat ihn sehr geliebt, aber er hat auch uns Menschen geliebt, weil wir seine Schöpfung sind. Und er hat gesagt, euch liebe ich so sehr, dass ich meinen Sohn dahin gebe. Und wenn du jetzt noch nicht an Jesus glaubst, dann denk dran, es ist gerecht, wenn du nicht an ihn glaubst, dann musst du die ewige Verdammnis erleben. Und es ist grausam. Nur der Gedanke macht mich manchmal sehr traurig, wenn ich Menschen auf der Straße sehe oder wenn ich mit Menschen rede, die sagen, ja, Gott ist schon so ein bisschen weichgespült, also er wird uns ja wohl nicht in die Hölle bringen. Doch, das sagt die Bibel ganz klar. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und da gibt es kein Erbarmen mehr. Nicht weil er dann nicht wollte, sondern weil du jetzt nicht die Entscheidung getroffen hast. Jetzt. Jetzt ist noch die Zeit der Entscheidung. Und das finde ich ganz gewaltig. Ja, kommen wir ein bisschen noch zum neuen Bund, zu der Stellung, die wir eigentlich in Christus haben. Jesus sagt ja auch in Matthäus 9, Vers 17, auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sondern sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neuen Schläuchen und beide bleiben zusammen erhalten. Also, neuen Wein, neue Schläuche, neuer Bund, neue Regeln. Also, und ich frage mich manchmal, warum ist das so, dass Christen so traurig sind, so niedergeschlagen, vielleicht depressiv, vielleicht, keine Ahnung, geht ihnen schlecht, weil sie vielleicht neuen Schlauch mit alten Wein vermischen oder andersrum, ja, dann zerreißt etwas. Und was zerreißt, ist dann unsere Verfassung. Dann geht es uns schlecht. Jesus sagt selbst, neuer Wein gehört in neuen Schläuchen. Dann hält das beides. Man könnte einen Vergleich zum Beispiel machen und sagen, ich wohne hier in Deutschland, aber ich habe lange Zeit in England gelebt. Und ich kenne die Verkehrsregeln aus England sehr gut. Und wenn ich hier mit dem Auto durch Deutschland fahre, möchte ich auch schon mal Regeln aus England nutzen. Warum? Weil die so gut sind. Also ich will auch schon mal links fahren, ja? Nicht immer nur rechts, das hier in Deutschland ist ja langweilig, immer nur rechts. In England fährt man links. Also ich will auch in Deutschland links fahren. Also wenn ich anfange zu vermischen, ich lebe jetzt im neuen Bund und sage, ich muss aber auch Regeln aus dem alten Bund einhalten. Also mit dem Bewusstsein, ich muss die Gebote einhalten. Dann läuft es schief. Dann zerreißt entweder der Schlauch oder der Wein geht kaputt. Das ist nur als Beispiel, damit wir merken, wir leben im neuen Bund. Jesus hat uns den neuen Bund gegeben. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Und wenn es vollbracht ist, dann brauchen wir nichts mehr tun, als nur den neuen Menschen im Geist, der geistliche Mensch, in uns leben lassen. Immer wieder aufrufen und leben lassen. Und das Leben im Glauben einfach üben, lernen und wachsen da drin. Warum? Denn wir sind ja gerechtfertigt durch Glauben. Und als wir Galater durchgenommen haben in der Jugend, fiel mir auf, dass Paulus gesagt hat, ey Leute, es kann ja nicht sein, dass ihr so schnell von dem Evangelium, was ich euch zu Anfang gebracht habe, zurückgewichen seid und wieder zu den alten Regeln übergegangen seid. Was ist in euch gefahren? Habt ihr das nicht verstanden? Anfangs war ihr so perfekt und so gut. In diesem neuen Evangelium seid ihr gewachsen und plötzlich haben sich da irgendwelche führende, leitende Geschwister da, die glaubten, sie können es besser, und haben gesagt, ja, aber ihr müsst auch noch das alte, den alten Bund halten. Ihr müsst noch die Gesetze, die Gebote halten. Denn da steht ja, ne, Gott will das ja haben. Was Gott von uns will, ist, dass wir den im Glauben leben und dass wir darin wachsen. Und diese Vermischung, wenn wir diese Vermischung beobachten in den heutigen, auch in den meisten christlichen, sag ich mal, diesen brüderlichen Gemeinden, da ist das sehr stark verbreitet. Ich habe öfter so Einzelgespräche mit so manchen Menschen, die auch auf Arbeit, die dann aus anderen Gemeinden kommen und wo man dann hört, mit welchen verbitterten Regelungen die da die Gemeinde führen. Wo ich nur sagen kann, wir sind frei gemacht. In Christus sind wir frei. Und dann kommt schon mal die Aussage, ja, ja, ihr wollt frei sein, damit ihr das tut, was ihr wollt. Wenn der Apostel Paulus sagt, frei im Leben, im geistlichen Leben. Da sind wir ganz frei. Das gibt uns keinen Freibrief zu sündigen. Sünde ist Sünde, das wird verurteilt. Und frei in Christus ist die neue Stellung im neuen Bund. Und trotzdem, und das finde ich ganz krass, ist zumindest mein Verständnis von dem, was ich mir so durchgelesen habe in der Bibel, Gott verurteilt, beziehungsweise Jesus ist gestorben, auch für die Sünden, die ich noch tun werde. Es ist vollbracht. Sie sind abgeschlossen. Da wird Gott nicht nochmal zurückgreifen und sagen, ja, aber da hast du doch noch ein bisschen was. Nein, wir sind in dieser Stellung ganz oben. Und wenn wir sündigen, das muss uns auch klar sein. Gott straft nicht. Aber es gibt Konsequenzen. Je nachdem, was das für eine Sünde ist, kann es Konsequenzen geben. Entweder Nachwuchs oder, keine Ahnung, Unfall, weil du zu schnell gefahren bist, oder das sind Folgen. Und die haben wir dann uns zu verdanken. Aber das Leben im Glauben, das ist eine Qualität ganz oben. Wir sind gerechtfertigt, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, nicht aus Werken, aus Glauben. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Also Freiheit in seinem Geist. Steht fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und da kann ich nur an jeden appellieren und sagen, falls dir auf dich jemand zukommt und sagt, ey, aber das musst du auch noch halten und das solltest du auch machen und das musst du beachten. Dann kannst du ihm einfach sagen, für die Freiheit hat Christus mich frei gemacht, lass mich bloß los und ich möchte nicht versklavt werden. Ich bin frei. Denn diese Religiosität, die ist so, die hemmt und die verkrampft einen. Im Leben als Christ werden wir dann irgendwann lahm, gelähmt. Und wir können nicht mehr leben, frei leben. Galater 10, Vers 3, Vers 10 heißt es ja. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also hast du eins der Gesetze gebrochen, da bist du ein Gesetzesübertreter. Manche beobachten Tage, Monate und bestimmte Zeiten. Und das kann uns zu Sklaverei führen. Als Christen, die frei sind, in einem Sklavenleben. Warum? Weil wir nicht wissen, die Vollausstattung, wir müssen sie nur kennenlernen, die Vollausstattung. Wir müssen wissen, wo alle Knöpfe sind und was ich alles damit machen kann. Und durch Glauben, wenn wir das lernen, können wir alles machen. Denn eins finde ich ganz interessant, wo Jesus sagt in Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und diesen Vers kriege ich bei mir noch nicht aufgestellt. Irgendwie kann ich das noch nicht, aber ich bin bereit, das zu lernen. Ich bete zu Gott, dass er mir da auch durch den Heiligen Geist das zeigt. Ich möchte ihn erleben, anders erleben. Ich habe mir auch in letzter Zeit, was Philipp gerade gesagt hat vom Open Doors, ich habe mir das nicht gestern angeschaut, aber ich habe mir in den vergangenen Tagen auch einige Berichte angeschaut von Open Doors. Da kriegt man Gänsehaut, wenn man hört, wie Jesus in anderen Ländern, gerade Indien, einige habe ich von Indien mir angehört, einige aus Südamerika, Afrika, wo Gott wirkt, wo Jesus sich offenbart, den Menschen, die ihn suchen und den Menschen, die wirklich offen sind für dieses neue Leben. Und er wirkt auf eine so wunderbare Weise. Warum? Weil die in ihrem Herzen glauben. Und ich habe manchmal die Auffassung, dass wir in diesen westlichen Ländern, wo der Wohlstand so groß ist und wir alles haben, dass das Ganze abgeflacht ist. Und wir gar nicht mehr wissen, wie sieht ein Leben im Glauben aus. Ich schließe mich mit ein. Ich bin nicht besser. Aber mir ist nur bewusst geworden, dass es auch also wesentlich höher sein kann, so wie ich jetzt gerade hier gelesen habe. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, maße ich mir nicht an. Was hat Jesus alles getan? Er sprach und er war geheilt. Kann ich das? Ich glaube nur nicht dran. Und sogar noch Größere tun. Ich wüsste nicht, was Größeres noch zu tun, als Jesus getan hat. Aber er sagt es. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Jesu. Ja, das ist leider so, dass wir in unserem Leben halt eben in eine Vermischung, weil wir die ganze Bibel ja haben. Die Bibel ist auch wahr, da stehe ich voll zu. Aber die ist da, damit wir lernen. Und weil wir aber im neuen Bund leben, dass wir diesen neuen Bund auch wirklich in unser Leben voll einsetzen. Und dass wir eine genaue Trennung machen zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen im Geiste. Denn der ist total verändert. Wir haben Christus, wie steht es in Galater? In Galater 3, 27 heißt es, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Und in 4, 19 heißt es, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Und ich frage mich manchmal, ja, wie ist das? Aber wenn die Bibel uns das so sagt, also wir haben Christus angezogen. Und ich glaube nicht, dass sein Anzug zu klein für uns ist. Oder so groß, dass wir uns da drin verlieren. Nein, der passt ganz genau zu uns. Wir haben Christus angezogen. Durch den Glauben sind wir in die Stellung der Sohnschaft Gottes. Wir sind Söhne Gottes. Und das finde ich ist so eine krasse Aussage. Und das müssen wir immer wieder uns hier aufschreiben. Es ist vollbracht. Wir sind Söhne Gottes. Und das ist das Höchste, was wir erreichen können. Mehr brauchen wir nicht. Als Söhne Gottes dürfen wir das tun im geistlichen Menschen, dürfen wir das tun, was im Sinne Gottes ist. Und was ist das? Deshalb sage ich, es wird nicht, die alten Gebote, die sind sehr viele sehr gut, aber wir sollen sie nicht als die Gebote ausführen, sondern was sagt die Bibel? Dass wir das in Liebe tun. Wer mich liebt, hält auch meine Gebote. Er hat ja nicht umsonst Petrus gefragt, dreimal, glaube ich. Petrus, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Hast du mich wirklich lieb? Und wenn wir uns diese Frage auch öfter stellen und sagen, ja, hast du mich lieb? Dass wir sagen, Herr, hilf mir, dass ich dich so liebe, dass ich auch deine Gebote halte, denn die sind nicht schwer. Die Gebote sind Freiheit. Und das müssen wir uns aber klar machen. Warum ist das aber so, dass wir oft anders auf unserem Weg diese Stellung im Neuen Bund auch schon mal mit altem Bund vermischen? Kann es sein, dass wir einfach auch durch unsere Prägung sehr stark beeinflusst sind und diese Prägung nicht ablegen? Und da möchte ich nur wirklich an alle appellieren, die vielleicht ein Problem damit haben. Wir müssen ablegen. Ich bin auch so groß geworden. Und das Problem ist nicht, dass unsere Eltern oder die Gemeinde oder die Versammlung, wo wir früher gegangen sind, schuld sind, dass ich das nicht ablegen kann. Die haben keine Schuld. Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern gläubig waren und ich zu Jesus gefunden habe. Es gab viele Regeln und Regelungen, die nicht, aus meiner Sicht nicht okay waren. Aber als ich dann erwachsen wurde, dann konnte ich sagen, ich trenne mich davor. Ich weiß, es gab viele Diskussionen, aber ich habe gesagt, nein, ich habe das nach der Bibel habe ich das als so richtig erkannt. Und deshalb möchte ich so leben. Es gab auch große Diskussionen, es gab auch Jahre, wo manch einer meiner Familienangehörigen mit mir nicht gesprochen hat, aber ich habe gesagt, das wird mich nicht weich machen. Die Bibel sagt das und deshalb möchte ich nicht so, wie ihr sagt, dass Regeln vorgegeben sind. Und das kann uns wirklich frustrieren. Ich habe euch, glaube ich, irgendwann mal eine Geschichte erzählt von meinem Bruder, der in den Bergen vor 25 Jahren war, und plötzlich den Weg zum Gipfel verfehlt hat. Er hat das auch nur sehr spät erzählt. Und zwar vor 5 Jahren war ja da der große Bergabsturz von 5 Bergsteiger, wissen wir alle. Und erst kurz danach hat er mir das erzählt. Er sagt, ich habe das bis heute noch keinem erzählt, weil ich das nicht konnte. Und sagte, genau die gleiche, er war auch in der gleichen Freizeit immer mitgegangen, aber 20 Jahre vorher. Und die haben immer die letzten 2 Tage so Bergtouren gemacht. Da haben sie sich vorgenommen, ich weiß jetzt nicht welchen Berg, das war eigentlich, hat er gesagt, ein Berg neben dem, wo diese 5 verunglückt sind. Und sie waren zu dritt und sind den Weg hochgegangen. Aber wahrscheinlich im Gespräch und wie auch immer haben sie gesehen, auch der Weg, die haben nicht nach den Zeichen geguckt. Und plötzlich war da ein Weg, der als gerade erschien und sie sind den weitergegangen und gingen weiter und gingen weiter und das schien ja alles schön zu sein. Aber plötzlich wurde der Hang immer steiler. Und sie sagen, ach, das geht da noch weiter. Und irgendwann waren sie so hoch, dass sie zurückgeguckt haben und gesagt haben, wir können da nicht mehr zurück. Wir können nur noch vorwärts. Und dann war plötzlich so eine Panik in ihnen aufgetreten, dass sie gesagt haben, wir kommen da nicht mehr raus. Die hingen 3 Mann in 20 Meter jeweils voneinander. Jeder hing an einer anderen Felsklippe und haben gesagt, was machen wir? Wir kommen da nicht mehr raus. Da haben die nur noch gesagt, es hilft nur noch beten. Und die haben zu Gott geschrien. Und sagt, es ist eine kurze Zeit vergangen. Plötzlich hören sie Stimmen. Oh, dachte, jetzt kommt Hilfe. Und sie hören die Stimmen und da haben sie gedacht, jetzt musst du rufen, Hilfe. Da haben sie auch laut gerufen um Hilfe. Plötzlich lehnt sich ein Kopf über eine Felsklippe, so in vielleicht 20 Meter über ihnen. Ein Kopf so mit einem Helm, er sagte, das müsste ein Schweizer Bergsteiger gewesen, also Bergsteigerführer gewesen sein. Und er hat nur mal runtergeguckt und hat gesagt, was macht ihr denn da? Und die haben gesagt, sie haben ihn gefragt, wo ist der Weg zum Gipfel? Und die Antwort war ganz kurz, da wo ihr seid, in keinem Fall. Der Kopf ist verschwunden und ist gegangen. Und sie haben gedacht, ja, wo bleibt die Hilfe? Und dann machte ich ihn auf einmal Klick und die haben gesagt, wenn er gesagt hat, da wo wir sind, ist er nicht. Dann ist er aber da, wo er gerade war. Da ist der Weg, denn der kennt den Weg. Die haben noch eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis sie da hochgekommen sind. Und sie waren so gerettet. Das war ihre Hilfe. Ich will das nur vergleichen mit dem, wenn wir mit Religiosität anfangen. Dann hängen wir irgendwann mal so an der Felsklippe und sagen, es geht nicht weiter. Ist auch klar, warum soll es weitergehen, wenn wir uns an dem alten Bund wieder immer orientieren. Der neue Bund hat uns frei gemacht. Wir kennen den Weg, der Weg aus Glauben und Liebe. Oh, wir sind schon über die Zeit. Entschuldigung, ich wollte ja gar nicht so lang. Ja, was wollte ich nur uns noch weitergeben? Dass wir wirklich in diesem Glauben wachsen. Denn alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, sagt Römer 14, 23. Alles, was nicht aus Glauben ist. Und die Frage ist, jemand sagte mal ganz provokant, wenn wir beten, sündigen wir am meisten. Ich dachte auch, warum? Weil wir das, was wir beten, vielleicht gar nicht glauben. Aber die Bibel sagt, das, was wir nicht aus Glauben tun, das ist Sünde. Und wenn wir einfach nur das beachten, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann ist das Alte sowieso schon erledigt und du kannst frei im neuen Glauben leben. Und ich habe mich gefragt, was ist denn unsere Aufgabe für in der heutigen Zeit? Und Philipp hat ja vor einigen Wochen über die 10 Jungfrauen gepredigt und hat auch eine Frage gestellt. Was verstehen wir unter diese 5 Jungfrauen mit Öl in und 5 ohne Öl? Und ich habe mir Gedanken gemacht darüber, habe gesagt, ja, was hat das zu bedeuten? Und ich glaube, nach dieser Vorbereitung für diese Predigt habe ich gesagt, unsere Aufgabe ist, das Evangelium weiterzugeben und auch schon mal darauf achten, auf diese Jungfrauen, die kein Öl in ihrer Lampe haben, die wachzurütteln, bevor der Bräutigam kommt. Wachrütteln und sagen, du hast kein Öl in deiner Lampe. Merk dir das. Geh, kauf jetzt Öl. Glaube jetzt an Jesus Christus. Dann kommst du zur Hochzeit rein. Ansonsten hast du verloren. Und wenn wir in diesem Glauben wachsen, das ist unsere Aufgabe jetzt. Aber in diesem Glauben sollen wir wirklich üben, Tag für Tag, dass wir sagen, okay, alter Mensch, dich setze ich jetzt beiseite, du bleibst klein, ich möchte im Geist leben. Das heißt ein natürliches Leben, aber erfüllt durch den Heiligen Geist. Ich will das auch noch üben, also ich bin noch dran. Und dann können wir auch zu einer Gemeinde werden, wie der Matthias vor 2 Wochen gesagt hat, eine Gemeinde wie in Apostelgeschichte. Dass dieser Glaube stark ist, dass wir Dinge tun, die wir gar nicht für möglich halten. Eine Gemeinde, die lebt. Die lebt und erlebt. Erlebt mit Gott. Und das wünsche ich uns allen. Und vielleicht fürs nächste Mal dachte ich mir, da gibt es ja noch einiges drüber, da möchte ich einige Fakten dazu bereitstellen und die vortragen. Es gibt so viele Fakten, die uns diese Stellung im Neuen Bund ganz genau beschreiben. Wir müssen sie nur wahrnehmen. Wahrnehmen und in uns reinschreiben und das Alte einfach vergessen. Denn das, was uns belastet, müssen wir loslassen. Das, was meine Eltern oder andere uns gepredigt haben früher, dass wir Regeln halten müssen, das müssen wir loslassen. Wir sollen uns da ausstrecken nach dem neuen Bund und das lernen. Das wünsche ich uns allen. Danke.